Hallo und herzlich willkommen zu Data Science mit Milch und Zucker. Mein Name ist René Brunner und ich freue mich, dich in die faszinierende Welt rund um Data Science, Datenanalyse und künstliche Intelligenz zu entführen. In jeder Episode werde ich mit renommierten Experten sprechen und dir praktische Anwendungsfälle sowie die neuesten Entwicklungen aus der Welt der Daten näher bringen. Und das alles in Bezug auf den deutschsprachigen Raum. Also schnapp dir deine Tasse Kaffee, Tee oder was immer du auch bevorzugst und lass uns gemeinsam in die Welt der Daten eintauchen. Mit einer Prise Milch und Zucker. Hallo und herzlich willkommen zum Data Science Podcast mit Milch und Zucker von Datamix. Heute haben wir Herr Ingo Stock zu Gast. Er ist in Compliance tätig bei BMW. Heute werden wir über die Themen sprechen, allerdings mehr im generischen Bereich, also generelle Erfahrungen, die er gesammelt hat als Privatperson von Events, von Konferenzen und so weiter. Wir sind zusammen Dozenten an der Makromedia Hochschule in München für Digital Technologies und Coding, kennen uns auch schon von daher etwas länger. Herr Ingo, möchtest du dich noch kurz vorstellen, was sind deine Bereiche im Compliance-Bereich?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Freut mich, in deinem Podcast als Gast dabei zu sein. Ja, mein Name ist Ingo Stock. Ich bin Informatiker und schon seit 20 Jahren bei BMW tätig und in den letzten zwei Jahren mit einem starken Fokus auf die Compliance-Themen, insbesondere Technical Compliance, und verantworte dort den Themenbereich Kontrollen und Überprüfungen der Maßnahmen, die wir BMW intern definieren, und entsprechend, wenn man Vorgaben in einem Compliance-System macht, dann ist es auch eine wichtige Aufgabe, immer wieder zu kontrollieren, wird das, was man vorgegeben hat, wird das auch so umgesetzt. Und damit wir das nicht wie bei einem klassischen Audit machen und, sagen wir mal, in die Abteilungen gehen und dort irgendwelche Leitsordner aus dem Schrank ziehen und einzelne Belege durchscannen, was einerseits schon gar nicht mehr geht, weil es weder Leitsordner gibt, noch dass die einzelnen Geschäftsvorfälle bei uns überhaupt noch Papierbelege erzeugen, sondern alles digital vorliegt, ist es natürlich auch ratsam, das Ganze mit modernen Analytics und Data Science Methoden zu analysieren, was uns zum einen den Vorteil gibt, dass wir sehr viel mehr machen können, als wir, wenn wir es manuell machen würden. Also theoretisch wäre ja dann eine 100% Kontrolle möglich. Und andererseits kann man natürlich auch sehr viel strukturierter und gleichmäßiger prüfen, als wenn man verschiedene Auditoren hat, die manuell prüfen, unterschiedliches Fachwissen haben, unterschiedliche Detailverliebtheit haben bei dem einen oder anderen Thema. Der eine geht über ein Thema mal schneller drüber als ein anderer Auditor und schon hat man ein Ungleichgewicht bei den Ergebnissen. Und da hilft einem ein Automatismus, der dann immer wieder gleich funktioniert. Ja, also die typischen Vorteile dabei.
Das ist ein spannendes Thema im Data Science Bereich. Jetzt sagst du ja schon einmal den Use Case, dass man sagt, man wendet Data Science an, um die Compliance-Themen abzudecken. Ich denke mal, das ist ein Anwendungsfall, das wir gleich nochmal besprechen können. Der andere Anwendungsfall ist ja, dass man Compliance und Governance auch für Data Science braucht. Und da ist es oft aus meiner Erfahrung eher ein Thema wie Fußpilz, das einfach gar keiner angehen möchte. Ist allerdings ein ganz wichtiges Thema. Das wird bei Anfängern im Data Science gar nicht hier berücksichtigt. Also die kommen meistens von der Ausbildung und kennen gar nicht, dass es überhaupt wichtig ist. Warum muss man es überhaupt berücksichtigen? Ist wirklich ein sehr wichtiges Thema, bis hin, wenn man jetzt ein neues System aufbaut. Ich denke, selbst erfahrene Personen gehen es nicht dementsprechend an, damit sie ihre Daten compliant machen in einem Data Lake, in einem Data Warehouse, wenn sie die Daten einsetzen im Data Science Bereich. Also es gibt wirklich, denke ich mal, die zwei wichtigen Säulen. Einmal, man muss es ja selbst anwenden. Und das andere Spannende ist, man hilft in anderen Fachbereichen oder anderen Bereichen in Unternehmen mit Data Science. Wie siehst du bei dem Einsatz von den Data Science Themen, dass wir erstmal in diesen Bereich reingehen und später nochmal in den anderen Bereich? Was
absolut.
Hast du da für einen Eindruck?
Ja, das, was du schon gesagt hast, absolut richtig. Also die Anwendung von Data Science und von der Erhebung von Daten muss natürlich auch an sich compliant sein. Ich glaube, berühmtestes Beispiel, was jeder kennt, ist das Thema Datenschutz. Also wir dürfen natürlich keine Daten auswerten, die die personenbezogene Daten enthalten, weil das auch meistens gar nicht unser Fokus ist. Uns interessiert ja nicht, uns sollte nicht interessieren, hat ein Entwickler A oder hat ein Entwickler B besser oder schlechter gearbeitet oder hat er bestimmte Vorgaben nicht erfüllt, sondern uns geht es ja darum, wie funktioniert unser Gesamtsystem, sind unsere Prozesse so gestaltet, dass wir entsprechend compliant sind, das wäre jetzt wieder der zweite Use Case, aber umgekehrt wollen wir natürlich auch nur Daten benutzen und uns so verhalten, dass wir auch durch die Anwendung von Data Science im Compliance-Bereich bleiben, ja. Definitiv.
Hast du da vielleicht Tipps, wie du auch up-to-date bleiben kannst? Vielleicht noch ein Beispiel. Also ich hatte jetzt öfters Gespräche bei Kunden und es ändert sich so viel. Also wir hatten zum Beispiel einen Anwendungsfall, dass wir Machine-Learning-Modelle schon für die Zukunft compliant sicher machen müssen, da vielleicht ein Gesetz von der EU erlassen wird, dass man genau nachvollziehen kann, mit welchen Daten ein Modell trainiert wurde und warum es die Vorhersage macht, damit man wirklich sagen kann, wie wird es vorhergesagt. Und man wusste damals noch nicht, wird das Gesetz kommen oder nicht, aber man hat sich schon hinentwickelt. Oder ich war jetzt wieder in einem anderen Projekt und da gab es Spezialfälle vom Land Baden-Württemberg, das Gesetze erlassen hat. Und andere haben gesagt, es gibt wieder ein neues Gesetz, dass die Daten verschlüsselt sein müssen. Also das ändert sich ja auch so oft. Hast du da irgendwie einen Tipp, wie man da vorgehen kann oder wie man damit einfach umgehen kann?
Naja, zum einen muss man natürlich sich selber fortbilden in dem Bereich, dass man einfach hier mal das, ja, technisch ausgedrückt immer das Ohr am Gleis hat und wirklich weiß, okay, wie sind die Diskussionen aktuell? Zum einen gibt es die Möglichkeit, hier verschiedene Datenbanken von den Juristen durchzuscannen, wo man sagt, okay, was sind jetzt wirklich die Gesetze, die erlassen wurden, die aktuell in Umsetzung sind. Andererseits muss man natürlich auch, das machen wir zum Beispiel bei Medienartikeln, dass man einfach sich selber ein bisschen up-to-date hält, was sind denn die Diskussionen, in die jetzt genau solche zukünftigen Regularien gehen. Ich denke, insbesondere wenn man es wieder an Automotive denkt, beim Thema automatisiertes Fahren und man hat dann irgendwelche Entscheidungsmodelle, das Auto fährt die linke Route, fährt die rechte Route, da ist dann schon entscheidend, wenn es zu einem Produkthaftungsfall käme, warum hat das Auto so entschieden und warum ist es diese Route gefahren, die ja vielleicht zu einer Beschädigung geführt hat, wo der Fahrer jetzt nichts dafür konnte, weil er sagt, ich bin ja nur daneben gesessen, das Auto ist gegen den Poller gefahren beim Einparken. Das war die Frage, war so ein Poller jemals in einem der Modelle drin oder ist das jetzt ein völlig verrückter Poller, der so nicht als Poller erkennbar war für das Fahrzeug?
Und wie soll jetzt in so einem Fall dann Data Scientist vorgehen oder auch ein Manager? Also man muss natürlich dann auch man kann es ja nicht selber die Datenbank durchscrollen und das ist ja selber gesagt, man braucht einen Fachanwalt, der die Gesetze lesen kann. Die sind jetzt ja nicht verständlich, wenn man eine Data Science Ausbildung hat. Ich würde mich da wahrscheinlich auch selber schwer tun, sondern man muss sich ja dann im Team zusammensetzen mit Data Science Compliant. Und gibt es vielleicht auch auf der Gegenseite, ich meine, wenn jetzt nur ein Fachanwalt ist, so in Anführungszeichen, nur, ich meine, dass er jetzt keine Data Science-Kenntnisse hat und man muss ihn ja erstmal erklären, okay, das ist ein Modell, wie funktioniert das Ganze überhaupt, wie wird es trainiert, wie wird so ein Machine Learning-Algorithmus gemacht, wie funktioniert ein neuronales Netz, wenn es jetzt gegen den Fahrbahnrand fährt, das Auto, muss ja auch verstehen, was kann man das neuronale Netz trainieren, was ist vielleicht Zufallswerte. Gibt es dann auch spezielle Berufe oder spezielle Fachanwälte, die dann die Gesetze auskennen und einen da unterstützen?
Also ob es diese Spezialisierung bei den Juristen heute schon gibt, kann ich gar nicht sagen. Was bei uns sicherlich immer von Vorteil ist oder was wir versuchen anzuwenden, ist, dass wir da im Tandem vorgehen, dass wir sowohl einen Techniker dann oder einen Ingenieur auf solche Fälle oder auf solche Themen mit ansetzen und gleichzeitig einen Juristen. Ja, und dann können die beiden im Tandem sich gegenseitig challengen. Was war jetzt das eigentliche Thema? Wie ist das juristisch zu interpretieren? Wie ist es technisch umzusetzen oder wie wurde es technisch umgesetzt? Und gibt es an der Stelle einfach nochmal Handlungsbedarf, entweder auf der Interpretationsseite von den Juristen Weil so, also technische Normen und Vorgaben, wo man sich immer denkt, das ist doch relativ klar, ist es aber oft halt nicht. Ja? Also man hat immer einen gewissen Interpretationsspielraum und Juristen lesen Gesetze etwas anders als Techniker, die sehr gerne konkrete Grenzwerte aus den Texten herauslesen und dann eben auch ihr Modell oder auch ihre Komponente auf diese Grenzwerte hin auslegen, weil irgendwie muss ich es ja auch testen. Also habe ich dann auch Testfälle dahinter, die ich genau mit diesen Grenzwerten, die unter Umständen in einem Gesetz drinstehen, dann auch berücksichtigt. Allerdings immer mit dem Risiko, wenn der Gesetzgeber an den Grenzwerten wieder was ändert, sie entweder verschärft oder einfach zusätzliche Werte mit hinzubringt, dass man auch sein Modell wieder anpassen muss.
Wie, wenn du es von einem Tandem sprichst, ich denke auch, das ist eigentlich der richtige Vorgehensweise mit Data Scientist und dann ein Anwalt. Aber wie ist das jetzt dann in der Praxis oder auch in der Awareness, wenn du vielleicht bei anderen Firmen siehst oder im Internet surfst? Also meistens oder oft geht es ja um, sagen wir mal, eine Kaggle Competition zu gewinnen oder Modelltune. Wer geht dann auf den Fachanwalt zu? Wie du auch schon meinst, das wird oft falsch interpretiert oder man schätzt es falsch ein. Wird es wirklich gemacht, dass ein Data Scientist, bevor er ein neues Projekt macht, dann auf einen Jurist zugeht? Oder bekommt er das von dem Projektmanager, der das Ganze organisiert? Oder wie siehst du das in der Praxis? Wird das schon gehandhabt oder ist da noch, naja, sagen wir mal, Nach- oder Aufholungsbedarf in dieser Richtung?
Also den meisten Bedarf an der Stelle hat man sicherlich über das Thema Schulung, dass man den Mitarbeitern immer wieder mitgibt, wie wichtig die Einhaltung von Gesetzen ist. Ja, das ist einfach aus unserer Sicht oder aus meiner Sicht ist es einfach alternativlos. Ja, also man kann jetzt sich nicht nah oder auch Graubereiche sind einfach möglichst zu meiden. Ja. Und sich da möglichst weit davon wegzubewegen, weil eben auch man nie weiß, wie ist die zukünftige Entwicklung bei Gesetzen. Andererseits sind es immer wieder Awareness-Maßnahmen. Ja, also man muss einfach seinen Mitarbeitern immer wieder mitgeben, dass es Gesetze gibt, dass die wichtig sind, dass die einzuhalten sind. Wie gesagt, beim Thema Datenschutz, da sind die meisten relativ aware, weil man das einfach durch die täglichen, was man in den Medien hat, man muss bei jeder App, die man installiert, muss man immer irgendwelchen Datenschutzbestimmungen zustimmen. Das heißt, das ist relativ präsent bei vielen Mitarbeitern oder bei vielen ja, ganz normalen Anwendern, Usern, dass es Datenschutzgesetze gibt. Bei anderen Gesetzen, da kann das manchmal ein bisschen, da fehlt vielleicht diese Awareness im letzten Schritt, weil man das halt nicht jeden Tag präsent hat. Und was man nicht jeden Tag vor der Nase hat, das ist dann vielleicht nicht ganz so, ja, wird dann nicht so stark berücksichtigt und entsprechend ist es halt wichtig, gerade auch in den Arbeitsteams, ja, also wenn man ein Arbeitsteam zusammensetzt und man weiß, da könnte es in den Bereich Compliance gehen, da könnte es in den Bereich gehen, wie man Gesetze interpretiert und vielleicht sich auch mal nicht genau weiß, wie stark ist man da jetzt auf der von dem Gesetz betroffen, dass man halt da rechtzeitig auch entsprechende Anwälte mit hinzuzieht. Also bei uns gibt es auch relativ viele Juristen im technischen Bereich, die also ihr Know-how in den Teams auch direkt mit einbringen, weil sie halt dort auch direkt verortet sind. Es ist nicht so die klassische, die Juristen sitzen irgendwo im Elfenbeinturm und man muss da vorsprechen, sondern die sind schon auch bei uns in den technischen Bereichen mit involviert. In der täglichen Arbeit, also so, dass man auch zwischenmenschlich, ja, das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt, ja, auf der zwischenmenschlichen Ebene, dass das jetzt nicht, sagen wir mal, ist übertrieben gesagt, der Anzugträger ist der Anwalt und den kann man nur zu bestimmten Zeiten ansprechen. Auf der anderen Seite ist der Ingenieur, der sich da vielleicht nicht traut. Ja. Also die Hürde versuchen wir da auch möglichst weit zu reduzieren, ja, dass sie wirklich auf einer Ebene sind und im täglichen Doing direkt miteinander arbeiten und sich kennen und auch. Ist auch, glaube ich, in der aktuellen Situation, wo man viel virtuell macht, eben auch entsprechend wichtig, dass man da sich trotzdem kennt, sich trotzdem mit Video in Videokonferenzen trifft und dann auch den einen oder anderen Smalltalk mal hält, ohne dass es jetzt gleich um Eskalations- oder wichtige Themen geht. Ja.
Das ist dann eine Motivation, sozusagen durch die Kaffeeküche auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Dann natürlich virtuellen Umgebung ist natürlich schwieriger, aber trotzdem noch den Kontakt zu halten. Das ist ein Punkt. Und gibt es noch eine andere Motivation, wie man jetzt einen Data Scientist motiviert oder auch ein ganzes Team von Data Scientists? Oder gibt es da dann die Prozesse, um Schulungen mitzumachen? Also ich kenne es ja selber, oft sind Datenschutzschulungen, wenn es ein Fachbereich ist, vielleicht noch interessant, aber wenn es dann wirklich auch Feuerwehrübungen geht oder diese sind eher so die Themen, das kommen dann meistens, wenn man es jetzt gar nicht braucht, das ist ein Projekt, das ist kurz vorm Abschluss, wir haben eine Deadline, müssen das machen. Also wie kann man dann noch die Mitarbeiter motivieren, auch in den Schulungen teilzunehmen?
Also viele bei den gesetzlichen Themen, also wenn es jetzt auch um Datenschutz geht oder wie du gesagt hast, Arbeitsschutz, ja, es gibt eine regelmäßige Unterweisung, die man ja machen muss. Von daher sind es Pflichtschulungen, die dann ein oder alle zwei Jahre zu wiederholen sind. Natürlich, ja, wie hoch oder wie niedrig da die Motivation ist, ist natürlich immer schwierig, insbesondere da sich die Inhalte jetzt zum Beispiel bei einer Arbeitssicherheitsunterweisung, da geht es ja auch nur um die gleichen Themen, sicheres Gehen in der Ebene, wenn man die Treppe läuft, soll man den Handlauf nehmen, das sind alles, kennt jeder und entsprechend ist es dann halt auch an demjenigen, der diese Unterweisung macht oder diese Schulung macht, jetzt vielleicht nicht unbedingt sehr trocken das Ganze rüberzubringen, sondern auch mit einer gewissen Motivation das auch ein bisschen aufzulockern. Obwohl es an sich ein trockenes Thema ist, kann man es ja trotzdem spielerisch oder einfach auch ein bisschen motiviert rüberbringen. Unsere Unterweisungen beim Thema Compliance oder auch bei den technischen Umfängen sind moderne Web-based Trainings, wo man kleine Videos anschaut, wo man immer wieder Fragen gestellt bekommt, sodass das Ganze interaktiv ist. Und am Ende des Tages muss man ein kleines Quiz beantworten, wo man eben dann auch, jetzt weiß ich gar nicht, ob man 9 von 10 Fragen oder 10 von 10 Fragen richtig beantworten muss, um einfach das Zertifikat zu haben. Dann ist man wieder für 2 Jahre da wieder durch.
Ja. Ja, so ein Quiz hatte ich jetzt auch gemacht. An der Hochschule haben wir auch Datenschutzquiz mit kleinen Videos, Animationen. Das war eigentlich ganz, ganz spannend. Aber wenn man nach 2 Jahren wieder das gleiche Video machen muss und gleiche Quiz, bin ich mal gespannt, wie spannend es dann noch ist. Ja, hast du vielleicht noch ein Beispiel dazu? Was sind so momentan die Datenschutz- oder Compliance-Themen für Data Scientists, was sie beachten sollten in den Teams, was vielleicht öfters übersehen wird? Du hast schon gesagt, es gibt die Standards, DSGVO, Datenschutz, wenn man personenbezogene Daten hat, dass man die zum Beispiel nur verwenden darf, wenn es immer auch Use Cases dafür hat, ansonsten darf man die ja gar nicht speichern. Hat man überhaupt viel mit personenbezogenen Daten zu arbeiten oder eher weniger personenbezogene Daten? Wie siehst du da der momentane Stand?
Also explizit beim Thema personenbezogene Daten versuchen wir natürlich zu vermeiden, weil es bei uns in unserem Use Case oder in unserem Anwendungsfall geht es nicht darum, weder die Mitarbeiter zu kontrollieren, noch den Kunden zu kontrollieren, wie hat er jetzt ein bestimmtes Fahrzeug bewegt, sondern es geht wirklich darum zu gucken, wie sind die Systeme aufgesetzt, wie sind unsere Prozesse gestaltet und sind die geeignet, um entsprechend die Produkte, die hinten rauskommen, gesetzeskonform auf die Straße zu bringen. Ja, das ist immer so der Hauptfokus. Das heißt, wir haben jetzt weder den Anwendungsfall, dass wir ja auf eine bestimmte Person schauen, noch dass wir in Summe auf eine, ja, was man auch nicht machen darf, bestimmte Abteilungen und so weiter da dediziert zu überprüfen. Ja, das ist ja das, was man wahrscheinlich auch dem Auditor dann auch schnell wieder vorweisen könnte oder vorwerfen könnte, dass er sich eben weil er aus einem bestimmten Bereich kommt oder wurde das letzte Mal schlecht behandelt oder das Ergebnis hat nicht gepasst oder er war früher in so einer Abteilung und ist dort nicht befördert worden und jetzt fängt er an, genau in diese Richtung zu graben, immer bei dem alten Vorgesetzten oder so. Das sind alles No-Gos, ja, das darf man nicht und darum geht es auch bei uns nicht, also von daher.
Und bei den nicht personenbezogenen Daten, was sind da dann die, ja auch als Data Scientist vielleicht die Fallstricke oder wo muss man da aufpassen? Meistens geht es ja dann doch um personenbezogene Daten. Man sagt, wir nehmen jetzt keine personenbezogenen Daten, sondern eine Maschine vielleicht, die ein Werkstück produziert. Muss man da auch noch aufpassen mit Datenschutz? Oder kann man dann schon sagen, okay, das ist mal relativ frei?
Also am sichersten ist man, wenn man selber einen, sagen wir mal, hat einen Projektauftrag oder überhaupt einen Arbeitsauftrag, welche fachliche Frage will ich beantworten? Ja? Und wenn ich dann sage, okay, dafür brauche ich jetzt bestimmte Daten, ich will jetzt wissen, wenn wir bei dem Thema Maschine bleiben, wann muss dieses nächste Mal gewartet werden? Ja, einfach aus Ergebnis oder aus Referenzmaschinen kann man sich dann bestimmte Daten rausziehen. Man sieht, okay, man hat Auffälligkeiten in den Bewegungsfreiheiten oder in den, sagen wir mal, in den Kräften, in bestimmten Gelenken, wenn die Kräfte zu hoch werden, dann unter Umständen ist eine Wartung fällig. Ja? Und ich denke, das kann man jetzt verallgemeinern, indem man sagt, okay, immer wenn ich dann eine Arbeitsaufgabe habe und für diese Arbeitsaufgabe brauche ich bestimmte Daten, und diese Arbeitsaufgabe wurde auch entsprechend dann im Team oder auch mit dem Auftraggeber bestätigt, dann ist es erstmal legitim, diese Daten auch zu verwenden. Gleiches gilt ja auch wirklich bei personenbezogenen Daten. Wenn ich dort Auswertungen machen will, um ein Produkt zu verbessern, und das ist IO, und ich habe mir vorher, wenn es jetzt um Kundendaten oder auch Mitarbeiterdaten geht, auch die Einwilligung der Mitarbeiter oder Kunden geholt, sei es auch nur über dieses Kreuzchen, wo drin steht, meine Daten dürfen für Prozessverbesserung oder Produktverbesserung verwendet werden, dann ist das grundsätzlich möglich. Aber immer, also jetzt auch mit einem großen Konzern wie bei uns, ist natürlich dann auch immer das Einverständnis des Betriebsrats notwendig, wenn es jetzt wirklich um dedizierte Daten geht. Und insbesondere, wenn man auch wieder Rückschlüsse auf einzelne Mitarbeiter oder einzelne Abteilungen ziehen könnte. Das ist natürlich ein sehr sensibles Thema. Und was es einfach entweder zu vermeiden gilt, oder wenn wirklich der Arbeitsauftrag so wäre, dann muss man sich das vorab entsprechend bestätigen oder absichern lassen.
Ja, das waren jetzt spannende Einblicke in den Datenschutz für die Data Scientists. Wenn man sagen, okay, wir sind Data Scientists, wo muss man da aufpassen? Für Use Cases allgemeinen, dass man andere Fachbereiche unterstützt mit Compliance. Wie kann man sich das vorstellen? Was gibt es da für Möglichkeiten?
Also unsere typischen Use Cases sind, es gibt bestimmte gesetzliche Anforderungen, die müssen Produkte erfüllen, die müssen einzelne Komponenten erfüllen. Natürlich auch stark beim Thema Software Compliance, also es gibt ja auch immer mehr Anforderungen, wie muss eine Software gestaltet sein, und da kann man jetzt explizit auch mit Algorithmen drauf aufsetzen, indem man entweder die Software oder bestimmte Komponenten analysiert. Anderes Beispiel ist, was viele Lieferanten machen, dass sie End-of-Line-Tests mit Kameraerkennung machen. Das heißt, es wird wirklich nochmal die fertige Komponente, das fertige Bauteil, was dann entweder an uns oder an andere Sublieferanten geliefert wird, nochmal fotografiert und dann mit modernen Bildverarbeitungsalgorithmen nochmal geschaut, entspricht dieses Bauteil den Anforderungen, sei es gesetzlich, sei es aber auch nur Abmessungen, damit es auch wirklich verbaut werden kann. Und ist es richtig zusammengebaut oder hängt da was raus, hängt ein Kabel raus, ist irgendein Loch nicht gebohrt? Das können ja dann auch sehr lapidare Sachen sein, einfach um die Qualität auch zu erhöhen, dass man sagt, okay, das kommt, das Produkt, was hinten rauskommt. Und es ist halt eine 100% Überprüfung, ohne dass ich manuellen Aufwand durch einzelne Mitarbeiter durch habe, die, wenn sie ermüden, vielleicht den einen oder anderen Fehler nicht erkennen könnten.
Also dann geht es auch um Produktverbesserung, dass man dann die Compliance zusammenbringt und noch die gleichzeitig noch einen Mehrwert schafft. Ich denke mal, das sind natürlich die.
Meiner Meinung nach ist Compliance oder dass eine gesetzliche Anforderung erfüllt wird, ist auch ein Qualitätsmerkmal, so wie es die anderen Eigenschaften eines Produkts sind. Und ein hochwertiges Produkt ist automatisch oder muss compliant sein, also muss alle gesetzlichen Anforderungen erfüllen. Das kann sonst noch so gut designt und leicht sein vielleicht, weil es eine Anforderung ist, und noch so schön designt sein. Wenn es gesetzlichen Anforderungen verstößt, ja, dann ist qualitativ, es ist einfach schlecht. Ja. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten.
Ja, absolut. Also gut, kommt drauf an, welche gesetzlichen Anforderungen es sind. Ja. Nein, es ist schon wichtig, dass die Vorschriften alle eingehalten sind. Ja, danke soweit für die Team. Was sind jetzt noch deine Tipps, die du hast? Also entweder für Manager, die ein neues Projekt aufsetzen möchten, und Compliance damit berücksichtigen, mit einbinden, oder auch für Anfänger von Data Science Bereich, die jetzt neu in den Bereich kommen. Was wären da deine Tipps, die sie berücksichtigen sollen?
Ich glaube, zum einen sollte man sich auf jeden Fall damit auseinandersetzen, gibt es gesetzliche Anforderungen, wo ich in meinem Projekt möglicherweise dagegen verstoßen könnte, ja, wo, in welchem Rechtsraum bewege ich mich überhaupt, wo kommen diese Daten her, darf ich diese Daten verwenden, weil sie entweder, weil es personenbezogene Daten sind, weil ich eine Zustimmung vom Kunden oder vom Mitarbeiter habe, könnte aber auch sein, dass eine andere Abteilung jetzt oder dass aus Wettbewerbsgründen, dass ein Lieferant sagt, nee, also meine Daten darfst du nicht anschauen und schon gar nicht an den zweiten Lieferanten irgendwie weitergeben. Das ist natürlich auch so ein Thema Wettbewerbs- und Vertragsrecht. Da muss man sich vorher absichern, dass man wirklich sagt, okay, das ist meine Aufgabe. Ich glaube, das wäre auch nochmal ein Tipp, ja, also die Aufgabe dokumentieren, was von hinten rauskommen. das mit der Projektleitung abstimmen oder mit zumindest mit demjenigen, der die Analyse haben möchte, dass das wirklich das Ergebnis sein soll, sich dann genau Gedanken machen, welche Daten brauche ich dafür und habe ich wirklich regulär Zugriff auf diese Daten, gehören jetzt dem Auftraggeber oder dem Data Scientist, hat er Zugriff und gehören ihm diese Daten, darf er diese verwenden? Ansonsten muss er da halt die Zustimmung einholen. Und wenn er die Zustimmung nicht bekommt, dann sollte man aus meiner Sicht auch die Finger davon lassen. Egal, wie gut das Ergebnis hinten raus sein könnte, dann war halt der Weg dahin, war halt dann nicht ganz korrekt. Und von daher könnte man das Ergebnis dann immer wieder anzweifeln, weil man ja sich Daten und Informationen bedient hat, die man nicht hätte da haben dürfen.
Ja, also ganz wichtig, falls jetzt jemand motiviert ist, egal, ob Projektleiter, ob Data Scientist, erstmal überprüfen, ob einem die Daten gehören. Da kann man sich schon ziemlich viel Aufwand sparen. Ich kenne das auch schon von der Praxis. Wir waren auch schon motiviert angefangen, Use Cases definiert. Okay, es kann losgehen. Daten kriegt man sowieso. Danach gefragt in einer Fachabteilung, hieß es, nö, meine Daten kriegt ihr nicht. Und danach war das Thema dann gegessen und man musste sich einen neuen Use Case suchen. Also daher wichtig, erstmal schauen, welche Daten hat man, gehören einem die und die gesetzlichen Anforderungen abklären. Ich glaube, da kann man auch nicht alles selber wissen, sondern muss dann einen Experten suchen, der einem da unterstützt.
Das ist aber auch immer hilfreich, wenn man vergangene Projekte hat und auch mal zeigen kann, was kann man mit Data Science alles erreichen und dann auch ein paar schöne, fancy Darstellungen hat, wo man sagt, okay, im letzten Projekt haben wir das und das erreicht und wir konnten diese Verbesserung auch erreichen. Und ich glaube, dann ist der ein oder andere dann schon gewillt zu sagen, ja, okay, hört sich interessant an, will ich auch haben. Ja. Das ist meistens so ein typisches Manager-Reflex, ja, der sagt, oh, die haben was Cooles, will ich auch. Ja. Man sagt, ja, okay, aber dann brauche ich die Daten. Ja, okay, und dann ist die Verhandlung, glaube ich, schon einfacher, als wenn man, wenn das nicht klar wird, wo soll es hingehen und was, ja, typische What's in it for me, ja, wenn der nicht weiß, was kriege ich da raus, dann läuft man eher gegen Hürden.
Ja, dann gleich den Mehrwert mitbringen. Was wäre dann der Mehrwert für einen Kunde, wenn man jetzt Kundendaten hat, dass er ein besseres Produkt bekommt, ja, zum Beispiel, dass man es auch gleich mit...
Die typischen Sachen sind natürlich bessere Produkte, ja, wenn man jetzt an Handy-Apps oder so denkt, also man sagt, wenn man oft merkt, ein bestimmter Button wird gar nicht benutzt, ist aber sehr präsent auf der ersten Seite, ja, dann kann man sich natürlich sehr schnell überlegen, brauche ich diesen Button auf der ersten Seite, der viel Platz wegnimmt. Ich denke mal Richtung User Experience, User Interface kann man da sehr viel machen, ohne dass ich jetzt den einzelnen Mitarbeiter oder den einzelnen Kunden auswerte, weil ich halt sehr schnell auch in dem Bereich wäre, wo ich sagen könnte, okay, so wie der die App benutzt, das ist ja blöd. Aber man darf es natürlich dann nicht auf den Kunden projizieren, sondern muss sagen, okay, dann müssen wir halt unsere App verbessern.
Wobei da vielleicht auch viele Kunden nicht durchlesen, was genau drinsteht, sondern nur das Häkchen dann setzen, wenn man so ein Auto kaufen geht oder so, und dann liest man sich jetzt ja nicht 100 Seiten Kleingedrucktes über Datenschutzverordnung durch, sondern wahrscheinlich setzt man dann doch das Häkchen und freut sich, dass man bald ein Auto bekommt oder auch im Internet, wenn man eine App runterlädt, man setzt das Häkchen, akzeptiert und will dann schnell loslegen mit einer Google-Suche oder mit der Software.
Ja, definitiv. Also das ist natürlich ein ganz anderes Thema. Man sagt, okay, mittlerweile sind so viele Vorgaben und Einwilligungen, die man heute schon macht, wenn man nur, die kleinste App runterlädt, mit der man nur wissen will, wann kommt der nächste Bus. So sind unsere Zeiten, ja.
Genau, also da muss man sich dann hoffen, dass wenn man die Daten hat, dass das Häkchen gemacht wurde von den Kunden und schon vorausschauend dann bestätigt wurden, dass man relativ viele Auswertungen machen kann. Aber ich glaube, dennoch ist es ja auch immer wichtig, einen Use Case zu haben, sonst gelten auch wieder die europäischen Gesetze, nicht nur die Rechte, die man hat, dass man dann gar nicht die Daten speichern darf. Also.
Ja, das ist nochmal ein weites Feld, wenn man sagt, okay, man verlässt jetzt den europäischen oder den deutschen Rechtsraum. Da muss man sich nochmal ganz neu informieren. Also ich meine, einfachstes Beispiel China, man darf ja viele Daten gar nicht aus dem chinesischen Land oder aus dem chinesischen Raum herausziehen, um ihn dann zum Beispiel in München auszuwerten. Ja, das heißt, das verbieten die dortigen Cybergesetze.
Ja, da kommen dann nochmal neue Themen dazu, wenn man international ist, welche Daten kann man übertragen, welche darf man übertragen. Technisch ist es auch noch ein Problem, wenn man mit Richtung China geht, dass die Übertragungsrate auch nicht so hoch ist, da oft nicht verschiedene Leitungen da sind, also da kommen dann wieder neue Herausforderungen. Also man sieht schon, ist ein sehr komplexes Thema mit dem Datenschutz. Und wir sind jetzt hier ausschließlich beim Datenschutz. Ich glaube, was auch noch ein Thema ist, was oft übersehen wird oder nicht so berücksichtigt, ist Security. Da gibt es auch nochmal eine ganze Reihe von Themen, die man da berücksichtigen muss. Das wäre wahrscheinlich dann ein anderes Thema für den nächsten Podcast. Allerdings wollte ich nur nochmal erwähnen, dass man da wirklich viele Themen nochmal berücksichtigen sollte, die man jetzt als Data Science oder als Projektowner nicht auf dem Schirm hat und die einem dann richtig auf die Füße fallen kann, wenn man es loslegt mit Daten, man denkt, man kann die verwenden. Da ist ein Projektleiter, sagt, okay, ich war doch ein Bier trinken oder ich habe doch die Daten, ist kein Problem. Und später nach dem Projekt, nach einem Jahr, bekommt man dann raus, dass man die Daten nicht haben kann. Ich glaube, das wäre dann wirklich ein super GAU. Deswegen ist es ein ganz wichtiges Thema, Datenschutz und Compliance, das am Anfang abzuklären, lieber ein bisschen mehr Zeit aufwenden und dann auf der sicheren Seite sein. Also am Anfang spart man sich richtig viel Zeit im Nachhinein, wenn man dann die Sachen sauber abgeklärt hat. Ja, vielen Dank für den heutigen Podcast. Ich denke mal, das war sehr aufschlussreich. Man hat spannende Sachen gehört, auch wichtige Tipps für den Data Science Bereich, für neue Projekte mit dem Compliance-Team.
Super, hat mich gefreut.
So, danke Ingo und bis demnächst.
Ciao.
Ciao. Das war's für heute in Data Science mit Milch und Zucker. Ich hoffe, du hattest eine lehrreiche und unterhaltsame Zeit mit uns. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren, um die zukünftigen Folgen nicht zu verpassen. Teile ihn auch gerne mit deinen Freunden und Kollegen, die sich für Data Science interessieren. Wenn du Fragen hast oder dich einem bestimmten Thema brennend interessierst, dann schreib mir einfach gerne eine Nachricht. Du findest mich auf LinkedIn, wo ich dich auch immer über neue spannende Themen rund ums Thema auf dem Laufenden halte. Zum Beispiel mit meinem neuen Buch Python Schritt für Schritt programmieren lernen. Außerdem findest du meine erfolgreichen Data Science Kurse auf Udemy. Du siehst, wir wissen, was wir tun, wenn wir wieder eine spannende Folge unseres Podcasts veröffentlichen. Vielen Dank für deine Zeit und dass du Teil unserer wachsenden Community bist. Bis zur nächsten Episode von Data Science mit Milch und Zucker.